D-Radio Wissen. Update.
Die Mietpreisbremse soll helfen, dass Mieten nicht mehr in großen Sprüngen steigen. Nach einer Studie hilft das Gesetz offenbar nicht. Der Berliner Mieterverein hat den Wohnungsmarkt untersuchen lassen. Das Ergebnis: Die Mietpreisbremse bremst dort offenbar nicht. Das ist eines der Themen im D-Radio Wissen Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Es ist nicht so, dass sich gar keiner an die Mietpreisbremse hält. Nach Aussage von Mieterbundssprecher Ulrich Ruppertz kümmern sich große Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften um die Regel. Sonst sieht es eher schlecht aus.
Aber auf der anderen Seite stellen wir fest, dass insbesondere private Vermieter die Mietpreisbremsenregelungen, man kann schlicht sagen, ignorieren.
In Berlin wird das durch die Studie im Auftrag des Mietervereins bestätigt. Die Mieten in der Hauptstadt sollen um mehr als 30% höher sein als erlaubt. Die Macher der Studie hatten aktuelle Wohnungsangebote verglichen. Aus Sicht von Mietervertretern sind unter anderem Ausnahmen von der Mietpreisbremse schuld daran, dass sie offenbar nicht greift. Die Preisregel gilt nicht, wenn neu gebaut oder umfassend saniert worden ist. Nach Aussage von Ulrich Ruppertz vom Mieterbund lassen es viele Mieter aber auch auf sich sitzen, wenn ihre Miete zu hoch ist. Sie trauen sich nicht, gegen ihren Vermieter zu klagen.
Sie haben häufig den Eindruck, sie haben einen Mietvertrag unterschrieben und an den müssen sie sich jetzt halten. Bei ihnen ist gar nicht im Kopf angekommen, dass ihr Vermieter gegen das Gesetz verstößt.
Das Gesetz sieht vor, dass in bestimmten Gegenden die Preise nur noch 10% über der Vergleichsmiete vor Ort liegen dürfen. In welchen Städten das so ist, wird von den Landesregierungen festgelegt. Berlin hat vor einem Jahr den Anfang gemacht. Die Mietpreisbremse gilt dort in der ganzen Stadt. In anderen Teilen Deutschlands sind es meistens große Städte wie Köln oder Hamburg oder auch Unistädte wie Münster oder Freiburg. Es gibt aber auch Bundesländer, die komplett auf die Mietpreisbremse verzichten. Unter anderem die Landesregierungen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen sagen, dass es bei ihnen keine Wohnungsmärkte gibt, in denen die Situation angespannt ist. Für alle anderen wird jetzt gefordert, dass nachgebessert wird. Unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert Fehler im Gesetz. Der Vermieter soll dem Mieter sagen müssen, was die Wohnung vorher gekostet hat. Bis jetzt muss der Mieter im Zweifel erst vor Gericht ziehen, um das herauszufinden. Der Mieterbund kritisiert, dass Vermieter im Moment keine Strafen fürchten müssen, wenn sie schummeln. Berlins Bausenator Andreas Geisel von der SPD will zusammen mit seinen Kollegen aus Hamburg und Nordrhein-Westfalen erreichen, dass das Gesetz überarbeitet wird. Auch Bundesjustizminister Heiko Maas hat schon Reformen angestoßen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
User Bulubu wundern die Ergebnisse nicht. Er fragt auf Twitter, hat wirklich jemand geglaubt, dass diese Mietpreisbremse funktionieren wird? Und Frank Pfeil schreibt, wenn 40 Leute Schlange stehen, um für eine 70 Quadratmeter Wohnung 1.400 Euro Kaltmiete zu bezahlen, warum sollte dann eine Mietpreisbremse funktionieren? Rieke Krämer twittert, vielleicht sollten Wohnungen umgebaut und verkleinert werden für den echten Bedarf an 1, 2, 3 Zimmern in Städten. Und Marc Behron meint, wenn man eine Bremse nicht anzieht, dann funktioniert sie auch nicht. Dasselbe gilt für die Mietpreisbremse. Auf Facebook schreibt Stefanie Ihlefeld, wenn die Grundstückspreise hoch sind und Bauen teuer ist, dann können die Mieten nicht niedrig sein. Vermieten ist ein Geschäft und keine Sozialleistung. Dagegen meint Kai-Uwe Klausnitzer, wir müssen dahin kommen, dass Vermieten eben überhaupt kein Geschäft mehr darstellt. Wer Geld verdienen will, der soll arbeiten gehen und nicht Wohnungen vermieten. In diesem Bereich brauchen wir ganz viel Staat.
Was sonst noch wichtig war?
Ja, ich finde es abwegig, über die neue Produktion von Atommüll zu diskutieren.
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hält nichts von einem Papier der EU-Kommission zur Atompolitik. Das hat heute für Wirbel gesorgt. Mehrere Medien berichten über Pläne, wieder mehr Geld in die Atomforschung zu stecken. Die EU-Mitgliedstaaten sollen demzufolge neue Reaktoren entwickeln, finanzieren und dann auch bauen. Gabriel ist dagegen.
Wer die Energieunion in Europa will, der darf Europa nicht zum Förderer der Atomenergie machen.
Nach Aussage einer EU-Sprecherin soll es sich bei dem Papier nur um eine Diskussionsgrundlage handeln, die erst noch besprochen wird. Nach Informationen der ARD kommt es vom Kommissar für die Energieunion, Maroš Šefčovič. Er ist Politiker aus der Slowakei. Šefčovič tritt dafür ein, dass die EU unabhängiger von Gas aus Russland wird und setzt deshalb wohl auf Atomenergie. Aus Deutschland gibt es harsche Kritik an dem Papier. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks sprach von einer verrückten und unverantwortlichen Idee. Grünen Energieexperte Oliver Kriescher nannte die Vorschläge einen abenteuerlichen Versuch, das Rad der Geschichte zurückzudrehen.
Wenn zu viel von einem Produkt auf dem Markt ist und es keinen Markt dafür gibt, dann sinkt der Preis. Und darüber müssen sich vor allem auch die Produzenten bewusst sein.
Österreichs Landwirtschaftsminister André Ruprechter erklärt, was das Problem der Milchbauern in Europa ist, gerade auch der in Deutschland. Sie produzieren mehr Milch, als gebraucht wird. Gleichzeitig drücken Supermärkte die Preise. Im Moment soll es weniger als 20 Cent pro Liter Milch geben. Ökomilch ist zwar noch mehr gefragt, aber die lehnen viele Bauern ab. Die Landwirtschaftsminister der EU-Länder haben das Thema heute besprochen. Unter anderem der Österreicher Ruprechter will keine neue Milchquote, die die Menge pro Bauer deckelt.
Ich glaube, die Kontingentierung, das wird nicht mehr kommen. Das ist auch ein Instrumentarium gewesen aus den 70er Jahren, die heute umzusetzen, das ist nicht marktkonform.
Deutschlands Landwirtschaftsminister Christian Schmidt will den Bauern mit Staatsgeld helfen, mit Fördergeld, günstigen Krediten und Steuererleichterungen. Das deutsche Team für die EM in 3,5 Wochen steht bis auf Weiteres fest. Bundestrainer Joachim Löw hat die Spieler nominiert, mit denen er nach Frankreich fahren will. Guido Ringel berichtet.
Es gibt im Wesentlichen 3 Überraschungen im Kader vom Bundestrainer Joachim Löw. Julian Brandt, Joshua Kimmich und Julian Weigel. Das sind die 3 Jungen, die in den Kader aufgenommen worden sind. Darüber hinaus, kleine Überraschung vielleicht, dass Lukas Podolski weiterhin trotz seiner Formschwankungen in den letzten Monaten mit von der Partie ist. Und auch der Kapitän ist an Bord, Bastian Schweinsteiger, zuletzt verletzungsgeplagt, zumindest im vorläufigen Kader. In der nächsten Woche beginnt das Trainingslager in Ascona, dann nochmal 2 Testspiele, um schließlich am 31. Mai dann den endgültigen Kader für die Europameisterschaft in Frankreich vorzustellen.
Was noch wichtig wird.
Die EU-Länder entscheiden ab morgen, ob das Pflanzenschutzmittel Glyphosat ein weiteres Mal zugelassen wird, für weitere 9 Jahre. Das Gift wird unter anderem in Deutschland auf einem großen Teil der Ackerflächen verspritzt und es lässt sich in vielen Lebensmitteln nachweisen. Glyphosat ist umstritten, weil es möglicherweise krebsauslösend ist. Dazu gibt es allerdings verschiedene Studien mit unterschiedlichen Aussagen. Eine Studie der Krebsforschungsagentur der WHO hat Glyphosat als wahrscheinlich krebserzeugend eingestuft. Die zuständige Behörde in Deutschland tut das nicht, eine Studie der Ernährungsagentur der WHO auch nicht. Innerhalb der Bundesregierung gibt es Streit darüber. Umweltministerin Barbara Hendricks und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatten kurzfristig umgeschwenkt und erklärt, dass sie Glyphosat nicht mehr wollen.
Ich finde Safety first, Gesundheit first und ich bin dagegen, dieses Produkt so lange sozusagen überhaupt zuzulassen, solange diese Zweifel nicht ausgeräumt sind.
Landwirtschaftsminister Christian Schmidt hält dagegen an dem Gift fest. Deutschland müsste sich damit bei der EU-Abstimmung morgen enthalten. Das könnte dazu führen, dass das Pflanzenschutzmittel nicht noch einmal erlaubt wird.
Und sonst in der Welt?
Als Backpacker durch Australien und ab und zu die Reisekasse mit ein paar Gelegenheitsjobs aufbessern. Das ist für viele eine ziemlich ideale Art zu reisen. Und das wird auch erstmal weiter so möglich sein, nachdem die australische Regierung entschieden hat, eine umstrittene Steuer auf Einkünfte aus Ferienjobs erstmal auf Eis zu legen. Die Einführung der Steuer werde um 6 Monate verschoben, um sie nochmal überdenken zu können, hieß es aus dem Finanzministerium. Ursprünglich war geplant, dass Touristen mit Working Holiday Visum ab dem 1. Juli für jeden australischen Dollar, den sie verdienen, knapp 33 Cent Steuern zahlen. Das Vorhaben hatte für viel Protest gesorgt. Eine Online-Petition gegen die Steuerpläne sammelte in kurzer Zeit mehr als 50.000 Unterschriften. Jetzt bleibt es erstmal dabei, dass Steuern erst ab einem Jahreseinkommen von gut 18.000 Dollar fällig werden. Rund 600.000 Rucksacktouristen reisen jedes Jahr durch Australien. Sie sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, auch für die Landwirtschaft, in der sie gerne als Saisonarbeiter eingesetzt werden. Mitten im Bürgerkrieg macht sich die international anerkannte Regierung des Jemen möglicherweise ziemlich unbeliebt. Sie hat in den von ihr kontrollierten Gebieten des Landes die Nationaldroge Kat weitgehend verboten. Die Blätter des Kat-Strauchs dürfen jetzt nur noch am Wochenende, im Jemen also donnerstags und freitags, gekaut werden. Die Kat-Blätter haben eine stimulierende Wirkung, vergleichbar der von Koffein. Der Hauptwirkstoff ist Katinon, ein Amphetamin. In Deutschland fällt der unter das Betäubungsmittelgesetz. Das Kauen der Kat-Blätter hat unter jemenitischen Männern eine lange Tradition, ähnlich wie Coca-Blätter in Südamerika. Bisher hat sich auch niemand getraut, das zu verbieten. Gestern haben Soldaten aber hunderte Autos gestoppt, die Kat-Blätter zum Markt in Aden bringen wollten. Der Anbau von Kat ist lukrativ. Im Jemen hat er deshalb Kaffee oder Gemüse weitgehend verdrängt. Allerdings brauchen die Kat-Sträucher viel Wasser. Deshalb hat sich in einigen Regionen bereits der Grundwasserspiegel gesenkt. Große Ackerflächen wurden dadurch unbrauchbar. Auch in Kenia, Äthiopien, Somalia und Djibouti gehört die Droge zum Alltag.
Ohne Studiendarlehen ist es für viele Briten schwer, während des Studiums über die Runden zu kommen. Viele Muslime können die Kredite bisher aber nicht nutzen, weil ihr Glaube ihnen verbietet, Zinsen zu zahlen. Die britische Regierung plant deshalb jetzt ein Modell, das mit dem muslimischen Glauben vereinbar sein soll. Statt Zinsen sollen die Darlehensnehmer einen bestimmten Betrag in einen Fonds einzahlen, aus dem zukünftige Studiendarlehen finanziert werden. Das soll den Anteil von Muslimen an den Studenten erhöhen. Sie verzichten wegen des religiösen Zinsverbots bisher oft auf ein Studium. Das neue Modell soll laut dem Daily Telegraph aber nicht nur Muslimen, sondern allen Interessierten offenstehen. Bislang ist vorgesehen, dass ehemalige Studenten das Darlehen zurückzahlen, sobald sie knapp 27.000 Euro oder mehr im Jahr verdienen, dann mit einer Verzinsung von 3%.
Wissensnachrichten.
Wir sind alle gute, ehrliche Menschen. Jedenfalls möchten wir das von uns selbst glauben. Trotzdem verhalten viele von uns sich immer wieder falsch. Zum Beispiel lügen wir, fahren Straßenbahn ohne zu stempeln, laden illegal was runter, haben Affären oder schummeln bei der Steuer. Warum ist das so und warum wiederholen wir falsche Dinge auch? Ganz einfach sagen US-Forscher jetzt, wir vergessen oder verdrängen unser unmoralisches Verhalten. Wiebke Lehnhoff aus unseren Wissensnachrichten hat sich die Studie angeschaut. Wiebke, wie haben die Forscher das rausgefunden?
Also sie haben eine Reihe von Untersuchungen gemacht, bei denen sie insgesamt mehr als 2000 Teilnehmer auf verschiedene Arten abgeklopft haben. Also zum Beispiel musste eine Gruppe von früheren Erfahrungen berichten und dabei kam dann raus, dass sich die Teilnehmer am undeutlichsten an Situationen erinnern konnten, wenn sie die als falsch und unmoralisch eingestuft hatten. Und das galt auch für Gedanken und Gefühle, die damit verknüpft waren. Also das war alles eher verschwommen.
Gilt das denn jetzt nur für Dinge, die ich selbst gemacht habe oder auch bei anderen?
Das haben die Forscher auch getestet und dabei kam raus, die Teilnehmer konnten sich immer gleich gut erinnern, ob andere sich falsch oder richtig verhalten hatten. Wenn es allerdings um sie selbst ging, dann konnten sie sich weniger lebhaft an unrechtes Verhalten erinnern als an richtiges.
Wie haben die Forscher das denn jetzt genau rausgefunden, ob die Teilnehmer sich jetzt falsch oder richtig verhalten haben?
Also sie haben auch verschiedene Tests gemacht. Zum Beispiel musste eine Gruppe ein Würfelspiel spielen und konnte dabei dann in der späteren Auswertung schummeln und falsche Ergebnisse angeben, um mehr Geld zu gewinnen. Und da hat sich dann auch rausgestellt, die betrogen haben, die konnten sich hinterher nicht mehr so gut an die ganze Aufgabe erinnern. Und bei ihnen war auch die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass sie bei einer neuen Runde dann wieder betrogen haben.
Woran liegt das alles? Können die Forscher das auch erklären?
Also sie sagen, eine mögliche Erklärung ist etwas, was sie unethical amnesia nennen, also auf Deutsch ungefähr Unrechtsamnesie. Und zwar ist es so, dass wir uns und unser Verhalten gerne in positivem Licht sehen. Und wenn wir uns dann unmoralisch verhalten, dann fühlen wir uns psychologisch unbehaglich, also wir haben ein schlechtes Gewissen. Und um das dann zu verringern, wenden wir oder unser Gehirn unbewusst verschiedene Strategien an. Also zum Beispiel, dass wir uns sagen, die anderen sind aber schlimmer als wir. Oder eben wie in dieser Testreihe rauskam, wir vergessen oder verdrängen einfach unbewusst die Details von unserem unrechten Verhalten und deshalb wiederholen wir das dann später auch.
Mit unrechten Verhalten hat auch oft die Polizei zu tun, jetzt zum Beispiel in Großbritannien und den USA. Da tragen die Polizisten auch meistens Kameras am Körper, Bodycams werden die genannt, die alles aufzeichnen, was passiert. Ob das was bringt, haben jetzt Forscher untersucht. Und Wiebke?
Naja, einerseits zeigen die Daten, dass Polizisten weniger Gewalt anwenden, wenn ihre Kamera mitläuft. Das gilt aber nur, wenn die Beamten das Gerät nie ausschalten und wenn sie am Anfang von jedem Einsatz sagen, dass alles gefilmt wird. Wenn aber die Beamten die Kamera kontrollieren und sie nur anschalten, wann sie wollen, dann führt das meist zu mehr Gewalt. Warum das so ist, ist noch nicht klar. Eine Vermutung wäre, dass Verdächtige sich provoziert fühlen, wenn ein Polizist während des Einsatzes sagt, dass er jetzt seine Kamera anschaltet und dass deshalb dann auch eine Situation schneller eskaliert.
Wir kommen noch mal zu etwas ganz anderem. Jetzt geht es auch noch mal um Einwegflaschen.
Genau. Also gerade bei Plastikflaschen kannst du da ja oft schwer erkennen, was Mehrweg ist und was nach einmal Benutzen im Müll landet. Und nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe können da sogar rund die Hälfte aller Verbraucher Mehrweg nicht von Einweggetränkeverpackungen unterscheiden.
Okay, Problem erkannt. Was könnte aus Sicht der Umweltschützer da eine Lösung sein?
Da hat sich jetzt ein Bündnis zusammengetan aus Umwelt- und Verbraucherverbänden und auch Gewerkschaften. Und die wollen mit einer Infokampagne das Problem angehen. Dabei wollen sie sich für das Mehrwegsystem in Deutschland einsetzen. Also eben dafür, dass Flaschen gereinigt und mehrfach genutzt werden. Und Ziel der Kampagne ist, dass wir Kunden bewusst umweltfreundlichere Mehrwegflaschen kaufen. Und dafür fordert das Bündnis zum Beispiel, dass die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks durchsetzt, dass Einweg und Mehrweg auf Produkten klarer gekennzeichnet werden. Und sie kritisieren auch, dass große Getränkekonzerne wie Coca-Cola und auch Discounter wie Lidl und Aldi inzwischen aus dem Mehrwegsystem wieder ausgestiegen sind.
Wiebke Lehnhoff war das aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Die Wolkendecke über Deutschland bekommt heute Abend und in der Nacht immer mehr Löcher. Die Temperaturen sinken auf 0 bis 10 Grad. Der Mittwoch startet wechselnd bewölkt. Von Westen ziehen dann später dichtere Wolken, Schauer und einzelne Gewitter auf. Die besten Chancen auf Sonne haben der Süden und der Osten. Mit 17 bis 23 Grad wird es aber für alle wieder wärmer.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.